Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Mit Katja Weber heute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir im Hörsaal, wir sind ja immer auf der Suche nach Vorträgen, die uns was erzählen über unsere Welt, über unsere Gegenwart, die uns was Relevantes nahebringen wollen oder begreifen lassen wollen, auch wenn wir das, worum es da geht, das jeweilige Fach vielleicht gar nicht von der Pike auf studiert haben, sondern eben einfach neugierig sind. Ich gebe es zu, das ist, gerade wenn es sich um naturwissenschaftliche Vorträge handelt, manchmal verdammt schwierig. Wichtige Vorträge, gute Themen, die gibt es natürlich ohne Ende. Aber welche, die auch für Fachfremde funktionieren? Ganz schwierig. Aber was soll ich sagen? Ich habe einen gefunden, der ist zwar schon ein paar Monate alt, aber am Prinzip der Elektrolyse dürfte sich ja seither nichts verändert haben.
Wasserelektrolyse ist echt simpel. Ich habe mir vorhin hier noch die Batterie geklaut. Das ist eine ganz klassische, wie Sie alle kennen, 9-Volt-Block-Batterie. Wer Wasserelektrolyse daheim machen will, kauft sich so eine Batterie und nimmt ein Glas Wasser, haut einen Esslöffel Kochsalz rein und schmeißt die Batterie rein. Und Sie werden sehen, an den beiden Polen werden Gasbläschen aufsteigen. Sie können an den Elektroden unterscheiden, was für ein Gas sich da bildet. Sie sehen das nämlich super. Sauerstoff hat eine viel höhere Anhaftung an Elektrodenoberflächen als Wasserstoff. Der Wasserstoff blubbert Ihnen immer als ganz kleine Bläschen runter, Champagner-ähnlich. Der Sauerstoff, Sie sehen das, der will überhaupt nicht weg. Der ist tatsächlich auch die größere, problematischere Seite. Der bleibt wirklich an den Elektrodenoberflächen als große Gasblasen kleben. Und das ist wirklich großtechnisch ein großes Problem.
Ihr habt schon gemerkt, Carsten Streeb ist Chemiker mit Leib und Seele. Aber er ist auch wirklich ein grandioser Kommunikator. Er will, dass wir verstehen, was er da vor unseren Ohren entwickelt. Weil es eben auch so wichtig ist, dass wir schnallen, wie das Zerlegen von Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff, wieso das einerseits kinderleicht ist, gleichzeitig aber das Herstellen von grünem Wasserstoff im großen Maßstab immer noch ein paar Kopfnüsse bereithält, auch für Menschen wie ihn. Dabei brauchen wir diesen Energieträger Wasserstoff aus nicht fossilen Quellen eher gestern als heute, als ein wesentliches Element in der Klimakrise, sagt auch Carsten Streeb. Als Professor für anorganische Chemie forscht er an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz an Materialien, die sich nutzen lassen zum Speichern von Energie. Am 30. Oktober 2023 hat er an seiner Uni vorgetragen, im Rahmen der Vortragsreihe Voices for Climate, und zwar so, wie ich mir das als Studentin wünschen würde, in freier Rede, mit Beispielen, anschaulich auch und auch interaktiv, ihr werdet das alles gleich hören. Carsten Streeb hatte auch eine Präsentation mit dabei, aber die fürs Verständnis wichtigsten Aspekte, die erklärt er mündlich ganz einfach so, dass wir diese Präsentation beim Zuhören überhaupt nicht vermissen. Sein Vortrag heißt »Wasserstoff als Ausweg aus der Klimakrise – eine Perspektive aus der Chemie«. Und er bezieht sich in seinen ersten Worten auf das, was sein Vorredner an diesem Abend schon betont hatte. Der hatte nämlich gesagt, neue Technologien, Veränderungen bei der Energieversorgung im Sinne eines Ausstiegs aus den fossilen Energieträgern braucht vor allen Dingen eins, die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Streeb stimmt ihm vollumfänglich zu.
Wir können sehr, sehr viel in der Chemie oder generell in der Wissenschaft machen, aber wenn wir das nicht an den Mann und an die Frau kriegen, dann haben wir ein großes Problem, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung, wir haben das ja in Deutschland schon an etlichen Stellen gesehen, die wird manchmal am Ende vergessen in der großen Politik. Und das ist tatsächlich eine Baustelle, an die wir uns immer erinnern sollten. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Einführung von E10-Benzin. Da hat sich die Bild-Zeitung, glaube ich, 3 Wochen abgearbeitet, wie schlimm das für alle Autobesitzerinnen ist. Wir fahren heute alle damit, wenn wir nicht E-Autos fahren. Und die Welt dreht sich immer noch. Gut. Wo wir einsteigen wollen. Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, ob Wasserstoff ein sinnvoller Energieträger ist, der uns zur CO2-Neutralität führen kann. Und was ich machen will, ist zum einen Ihnen ein bisschen berichten, warum Wasserstoff jetzt in den letzten 2-3 Jahren in aller Munde ist, als ein möglicher Ersatz für fossile Energieträger. Und das Wichtige, ich will rausarbeiten, was sind denn die derzeitigen Herausforderungen, die adressiert werden müssen, um Wasserstoff irgendwie sinnvoll in unseren Energiemix einzubringen. Ganz am Ende möchte ich dann noch darauf eingehen, wie die Wasserstoffversorgung die ja nicht nur sozusagen an einzelnen Stellen lokal erfolgen soll, sondern die irgendwie global funktionieren muss, wie man sich das Ganze vorstellen könnte. Und um jetzt schon sozusagen Ihnen die Hoffnung zu rauben, wer denkt, dass wir am Ende dann bei einer Lösung ankommen, wie das ab morgen funktionieren wird, den muss ich leider diese Hoffnung etwas nehmen. Das wird nicht Wasserstoff als der Allheilbringer sein. Das nur mal so als kurzer Downer. Wir sind mit einem Lokalpolitiker gestartet. Wir starten mit einem anderen Politiker aus hoffentlich der Weltgeschichte. Ja, das war Donald Trump. Das war tatsächlich, bevor er US-Präsident wurde, aber er hat sich nicht viel gebessert, haben wir ja alle gesehen. Er hat den Klimawandel in New York vermisst, weil es ihm dort zu kalt war. Dort ist es auch relativ lange im Jahr kalt, aber das Problem ist folgendes und das Problem ist tatsächlich ein wissenschaftliches. Wenn wir uns angucken, wie sich die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre und die entsprechenden Temperaturen im Jahresmittel auf der Welt verändern, dann sollte dort jetzt eine schöne Kurve kommen. Mal gucken, ob wir die zum Bewegen kriegen. Nein, es ist die unsichtbare Exponentialfunktion. Ich male es jetzt mit einem Laserpointer hin. Die ist anscheinend beim Konvertieren verschwunden. Die Kurve sieht so aus. Eine Exponentialfunktion zeichnet sich dadurch aus, dass die lange erstmal gar nichts macht und einfach nur hier unten parallel zu der X-Achse läuft und dann sehr schnell, sehr stark ansteigt. Das ist die klassische Exponentialfunktion. Sprich, wenn man sieht, dass sich irgendwas ändert, wie zum Beispiel die Temperatur auf der Erde schlagartig zunimmt, dann ist es eigentlich schon zu spät. Und wer letzte Woche im Vortrag von Luisa Neubauer war, die hatten einen Zeitungsartikel hervorgekramt, der war, glaube ich, von 1988, wo zum ersten Mal wirklich Daten da waren, die zum einen die Erderwärmung nahegelegt haben, zum zweiten auch die Korrelation mit der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Tatsächlich, wenn man guckt, ist der erste dokumentierte Bericht über eine mögliche Erderwärmung basierend auf CO2-Freisetzung stammt, möchte jemand raten, aus welchem Jahr? 1912 war das erste Mal in der Zeitung drin gestanden, wir verbrennen so viel Kohle, dass die Freisetzung vom CO2 dazu führen könnte. In ferner Zukunft stand da drin, innerhalb von mehreren hundert Jahren. Das war sozusagen der Punkt, an dem sich die Wissenschaftler damals noch nicht im Klaren waren, wie schnell das Ganze durchschlagen würde. Aber das war das erste Mal, so gute 100 Jahre her, dass man tatsächlich wissenschaftliche Ideen hatten, dass die CO2-Menge, die wir in die Erdatmosphäre freisetzen, global zu einer Temperaturerhöhung führen könnte. So, sprich, wir haben ein Problem und dieses Problem sieht man auch mittlerweile. Das sind jetzt Datensätze zur Änderung der Temperatur im Vergleich zu einem ursprünglichen Jahresmittel. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Temperaturänderung auf der Y-Achse, Jahreszahlen auf der X-Achse. Wir fangen irgendwo vor der industriellen Revolution an. Die Exponentialfunktion ist jetzt sehr schön in Rot hier aufgetaucht. Und was ich Ihnen zeigen will, ist eigentlich nur Folgendes. Wir können aus den Daten durch mathematische Modellierung mittlerweile sehr schön rausziehen, dass dieses Problem keines natürlichen Ursprungs ist, sondern menschengemacht ist. Wenn wir uns angucken, wie sich die Temperatur in diesem Zeitraum nur basierend auf natürlichen Faktoren verändern sollte, dann ist es diese blaue Kurve, die Sie hier unten sehen können. Das ist also nur Beitrag zur Temperaturänderung durch Sonneneinstrahlung und ein bisschen durch vulkanische Aktivität. Und da sieht man sieht nichts. Die Temperatur würde sich über diesen Zeitraum einfach im Durchschnitt nicht ändern. Das hier oben, das ist der Beitrag, den wir dazu leisten, durch die Freisetzung von CO2. Und dann sieht man eben sehr schön, das ist ein menschengemachtes Problem. Das ist mittlerweile wissenschaftlich, ich weiß, Sie wissen das, aber ich sage es trotzdem nochmal, vollkommen außer Diskussion. Wir wissen, dass der Klimawandel eine Katastrophe hervorrufen wird, dass wir vor Veränderungen stehen, die wir alle, glaube ich, noch gar nicht wirklich abschätzen können. Aber wir wissen, dass dieses Problem jetzt da ist und adressiert werden muss. Wir machen mal was Interaktives und zwar, wir produzieren, wie wir alle wissen, immer noch sehr viele fossile Rohstoffe, Erdöl, Erdgas. Und die Frage ist, was macht man denn damit? Natürlich, wir verbrennen einen Teil davon, aber die Frage ist, wie viel verbrennen wir denn einfach? Wenn diejenigen, die Muße haben, abstimmen möchten, wir haben vier Möglichkeiten zur Auswahl, 35, 55, 75 oder 95%. Wer mich und meine Multiple-Choice-Fragen kennt, weiß, dass ich normalerweise immer die Antworten außen bevorzuge. Und in Wahrheit ist es tatsächlich das hier. Wir verbrennen 95% der fossilen Rohstoffe, die wir aus dem Boden rausholen. 95%. Die restlichen 5 sehen wir gleich, die gehen in das alles, was wir eigentlich aus fossilen Rohstoffen haben wollen. Also Kunststoffe, alles Mögliche, was wir eben an Materialien in der chemischen Industrie herstellen. Aber 95% blasen wir in die Erdatmosphäre. Man sieht es hier jetzt auf der rechten Seite, das ist jetzt ein Diagramm mit Zahlen für Deutschland, die relativ aktuell sind, ein paar Jahre alt, aber daran hat sich nicht viel geändert. Was machen wir mit unseren fossilen Rohstoffen? Energetische Nutzung heißt Direktverbrennung, Kraftstoffe heißt aus meiner Sicht immer noch Direktverbrennung, aber man hat es schön aufgedröselt für die Autofahrer. Die 5%, die übrig bleiben, machen all das, was Sie aus der chemischen oder was wir aus der chemischen Industrie beziehen. Also wie gesagt, alles von Pharmazeutika, Kunststoffe, Düngemittel, alles Mögliche. Das sind die restlichen 5%. Das sieht vielleicht jetzt erschreckend aus, das hat aber auch einen großen Vorteil. Sieht irgendjemand bei dieser Grafik irgendeinen Vorteil?
Wenn man eine Energiewende hinbekommt, dann sind 78% des Problems weg.
So ist das. Wenn wir tatsächlich das Problem loswerden, dass wir unsere fossile Rohstoffe nicht mehr als Energiespeicher brauchen, dann brauchen wir eigentlich gar nicht viel Kohlenstoffquellen, global gesehen, für die chemische Industrie. Und das ist tatsächlich eine weitere große Baustelle, die wir auf dem Schirm haben wollen, für das, was wir im täglichen Leben machen. Wir müssen irgendwie auch noch die Rohstoffe beikriegen, um uns sozusagen über die chemischen Produkte, die wir beziehen, über die Pharmazeutika, die wir beziehen, um uns da irgendwie weiter am Leben zu halten mit der Lebensqualität, die wir haben. Aber das große Problem ist ganz klar hier oben diese energetische Nutzung. Gut, hier auf der linken Seite haben wir ein schönes Diagramm, was einen Menschen, der eher meines Alters ist, bei wer jünger ist, verbraucht wahrscheinlich über den Durchschnitt seines Lebens ein bisschen weniger. Aber wie viel fossile Energieträger verbrauchen wir im Laufe eines Lebens? 120 Tonnen Kohle, gute 200 Tonnen an irgendwas aus Erdöl und dann nochmal 2000 Kubikmeter komprimiertes Erdgas. Also das sind, ich fand es tatsächlich schockierend hohe Zahlen. Man schätzt sich ja selbst meist etwas klimafreundlicher ein, aber das sind die harten Fakten. Und das erklärt natürlich auch, wenn Sie das mit der Bevölkerung auf der Welt multiplizieren, warum wir zu diesen riesigen Freisetzungen an CO2 kommen. Weil alles, was hier hinten rauskommt aus der Kohle, aus dem Erdöl, aus dem Erdgas, ist alles CO2 im Endeffekt. Jetzt wollen wir gucken, wie können wir mit chemischen Konzepten, mit materialwissenschaftlichen Konzepten wegkommen von diesen fossilen Energieträgern hin zu irgendwas, was nachhaltig ist, sprich CO2-neutral produziert und CO2-neutral genutzt werden kann. Und die Idee ist, wir wollen das mit Hilfe von Wasserstoff machen. Und was wir uns jetzt anschauen wollen, ist zum einen, was zeichnet jetzt Wasserstoff als Energieträger aus? Zum zweiten, wie können wir Wasserstoff nutzen? Was für Szenarien sind da denkbar? Aber auch, was sind die derzeitigen Herausforderungen in der Forschung? Gut, dazu sollten wir uns zuerst ein bisschen über Wasserstoff unterhalten. Auch dieses GIF wird nicht abspielen, aber ich werde es Ihnen gleich erzählen, was dieser Ballon eigentlich machen will. Gut, Wasserstoff. Wasserstoff kennen viele von Ihnen. Das ist das einfachste chemische Element, H2. Kennen viele von Ihnen wahrscheinlich noch aus der Schule, aus dem Knallgasversuch. Man nimmt einen Luftballon, der mit einem Gewisch aus Wasserstoff und Sauerstoff gefüllt ist und zündet den mit einer Kerze oder mit einem Sternenspritzer oder was auch immer. Und das Ganze explodiert. Sprich, Wasserstoff scheint eine sehr energiereiche Verbindung zu sein. Und, sollte man immer im Hinterkopf halten, auch explosiv. Wasserstoff ist gasförmig, man kauft das in der Gasflasche und Wasserstoff ist farblos und hat einen sehr niedrigen Siedepunkt. Minus 252 Grad Celsius, das ist schon sehr nah am absoluten Nullpunkt der Temperatur und das wird später nochmal ein Problem werden, wenn es nämlich darum geht, wie wir Wasserstoff speichern können. Da komme ich aber später nochmal dazu. Wenn Sie jetzt hingehen und kaufen sich eine Flasche Wasserstoff, warum auch immer man das machen würde, aber wir sind ja ein freies Land, man kann machen, was man will. Wo kommt dieser Wasserstoff her? Das ist jetzt ein Gag. Ungefähr 98% des Wasserstoffs, den Sie auf der Erde kriegen, wird hergestellt aus fossilen Energieträgern, indem man Erdgas nimmt und in einem chemischen Prozess umwandelt in Wasserstoff und CO2. Schlecht. Kann natürlich nicht das Ziel sein. Das heißt, die derzeitige Methode, wie wir Wasserstoff herstellen, können wir auch gleich wieder vergessen, weil wir da noch mehr CO2 freisetzen. Wenn wir uns überlegen, wo könnte denn der Wasserstoff herkommen, dann können wir uns am Namen entlang handeln. Wasserstoff. Im Wasserstoff, H2O, das kennen Sie alle, sind zwei Wasserstoffatome drin pro Wassermolekül. Das heißt, wenn wir einen Weg finden, wie wir dieses Wasser wieder in seine Elemente zerlegen, das wäre nicht schlecht. Das kann man machen, das nennt man Elektrolyse und das wird auch das Hauptthema sein, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. A, wie kann man das machen und B, warum macht das nicht jeder? Jeder kann irgendwie Wasser herkriegen und jeder kann irgendwie Strom herkriegen und anscheinend ist es ein großes technisches Problem, das dann doch effizient und sinnvoll umzusetzen. Jetzt gönnen wir uns alle noch mal 2 Sekunden und stellen uns hier einen explodierenden Ballon vor. Bumm! So, jetzt hatte ich Ihnen gerade erzählt, die Flasche voll Wasserstoff, wenn Sie sich die kaufen, wo die herkommt, wird denn eigentlich viel Wasserstoff hergestellt oder gebraucht? Die Antwort ist ja. Da oben habe ich Ihnen die Zahl hingeschrieben. Das ist die neueste, die ich gefunden habe. Auf der Welt wurde 2022 ungefähr knapp 100 Millionen Tonnen Wasserstoff hergestellt. Das ist viel. Das ist eine der am größten produzierten Grundchemikalien. Und dieses Tortendiagramm zeigt uns auch, warum wir den Wasserstoff brauchen. Ein Viertel davon, sieht man, geht hier in die Erdölaufarbeitung. Wer schon mal Erdöl, so wie es roh aus dem Boden rauskommt, gesehen hat, das ist so eine schwarze, schlammartige Masse, die würde keiner seinem schönen Mercedes, BMW oder was auch immer befahren zumuten wollen und auch nicht können. Das können sie so nicht verbrennen, tanken oder sonst irgendwas machen. Das muss man in der Raffinerie natürlich aufarbeiten. Und ein großtechnischer Prozess, den man macht, ist Hydrierung. Und das ist eben einer der großen Anwendungsbereiche für unseren Wasserstoff. Zweiter Bereich ist die Ammoniakherstellung. Das kennen viele von Ihnen, Haber-Bosch-Verfahren. Das ist einer der Gründe, warum wir heute Abend alle irgendwas hoffentlich Gescheites zu Abendessen haben werden. Das ist sozusagen der Einstieg in die industrielle Düngemittelproduktion. Ammoniak ist eine der am großtechnisch produziertesten Chemikalien und ist, wie gesagt, eine der Grundchemikalien, die wir brauchen. Ansonsten könnten wir keine industrielle Landwirtschaft betreiben. Die anderen beiden, Sie sehen, das sind eher so Nischenanwendungen, 10% jeweils Methanolherstellung. Methanol ist eine andere Grundchemikalie, die brauchen wir wiederum für viele andere Stoffe des alltäglichen Bedarfs. Und alles andere ist ein Sammelsurium aus Anwendungen, wie zum Beispiel irgendein einzelner Wasserstoffbus, der durch die Gegend fährt. Gut, das heißt, wir sehen, A, es gibt tatsächlich schon einen sehr großen Bedarf für Wasserstoff auf der Welt und B, das wird im Moment alles aus fossilen Energieträgern abgedeckt und das wird so nicht weitergehen können. Warum, zeige ich Ihnen auch gleich. Die Frage ist, wie könnte man sich denn jetzt so eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft vorstellen, wenn wir denken, dass Wasserstoff noch viel wichtiger werden könnte, insbesondere auch im Bereich Energieträger. Ich habe jetzt mal dieses Diagramm genommen und die Punkte, die wir hauptsächlich adressiert haben, ist das, was ich jetzt hier nicht in Orange eingekreist habe. Alles, was ich in Orange eingekreist habe, sind eigentlich neue Anwendungen, die man denkt, die in Zukunft von Wasserstoff übernommen werden können. Das sind großtechnische Anwendungen, wie zum Beispiel Gewinnung von Zement, Herstellung von Eisen, hier Heizung von Gebäuden, indem man Wasserstoff mit Erdgas mischt und so sozusagen den CO2-Fußabdruck minimiert. Energiespeicherung ist ein ganz großes Thema. Und hier oben Transport, da sehen Sie, das geht von irgendwelchen Fahrzeugen, die auf der Straße rumfahren können, über große Containerschiffe, bei denen man tatsächlich nicht über Wasserstoff selbst nachdenkt, sondern über aus Wasserstoff hergestellte Energieträger, Ammoniak oder Methanol. Und Fliegen, auch ein großes Thema. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie es im Moment ausschaut, nicht mit irgendeinem batteriebetriebenen Flugzeug über Langstrecke gehen, außer man will wieder so 18 Stunden nach New York fliegen, was ja auch in Ordnung wäre, oder mal in Island zwischenlanden, hat alles seine Vor- und Nachteile. Entschleunigen. Gut, also wir sehen, es gibt einen riesigen Bedarf, um CO2-neutrale Energieträger zu erzeugen. Und Wasserstoff ist eben einer der zentralen Bausteine da drin. Ich hatte vorhin schon im Titel angedroht, dass es um farbigen Wasserstoff, spezifisch um grünen Wasserstoff gehen soll. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was sind denn diese Farben des Wasserstoffs, die man hört. Ich habe vorhin gesagt, Wasserstoff selbst ist ein farbloses Gas. Das heißt, Wasserstoff, nicht enttäuscht sein, wenn Sie mal eine Probe davon sehen, man sieht nichts, ist farblos. So, aber Sie sehen, es gibt anscheinend blauen Wasserstoff, es gibt anscheinend grünen und es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Farben. Die Farbe kennzeichnet im Endeffekt, aus welcher Quelle kommt dieser Wasserstoff. Grüner Wasserstoff kommt aus einer CO2-neutralen Quelle. Das heißt, grüner Wasserstoff ist das, was wir wollen. Wir wollen den CO2-neutral herstellen, CO2-neutral nutzen. Im Vergleich dazu, ich will jetzt nicht alle Farben runterrattern, sondern ich möchte nur ein Beispiel zeigen, was es denn sonst noch sein könnte, gibt es den sogenannten blauen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wird über die konventionelle Methode, wie ich das vorhin beschrieben habe, aus Erdgas hergestellt. Aber man macht sich bei blauem Wasserstoff noch den Gedanken, kann ich das CO2, was bei der Nutzung dieses blauen Wasserstoffs hergestellt wird oder was freigesetzt wird, irgendwie abfangen und irgendwie einer weiteren Verwendung zuführen oder zwischenspeichern oder für alle Ewigkeit in irgendwelchen Kavernen speichern. Das macht eben beispielsweise den blauen Wasserstoff auf. Das ist natürlich aber nur sozusagen Plan B. Wir wollen eigentlich hierher und wir müssen uns überlegen, wie kriege ich jetzt diesen grünen Wasserstoff, offensichtlich nicht aus fossilen Energieträgern. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir brauchen irgendwoher elektrischen Strom aus auch wiederum nachhaltigen Quellen und wir brauchen eine technische Methode, wie wir den Wasserstoff aus Wasser rauskriegen. Das nennt man die sogenannte Elektrolyse oder häufig auch Wasserspaltung genannt, meint aber genau das Gleiche. Wenn man das hinkriegen kann, genügend elektrischen Strom und genügend Wasser hat, und da kommen wir später drauf, beides sind tatsächlich Probleme, dann kann man Wasserstoff großtechnisch durch Elektrolyse herstellen, kann den speichern, kann den verteilen, kann den in Netze einspeisen und kann das für alles Mögliche nutzen, was wir jetzt gerade schon thematisiert haben, von Mobilität über industrielle Anwendungen, über Energiespeicherung und Energiegewinnung. Jetzt haben wir wieder eine kleine interaktive Runde, und zwar ist die Frage, wenn wir uns anschauen zwischen jetzt, also 2023, und einer Projektion bis 2050, was schätzen Sie, was schätzt ihr, um was für einen Faktor wir die Menge an Wasserstoff, die benötigt wird, erhöhen wollen, global gesehen? Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4, Faktor 5. Ich habe natürlich vorhin verraten, wie meine Multiple-Choice-Fragen gehen. Das war natürlich ein absoluter Griff ins Klo. Gut, also wir sehen, das Ganze pendelt sich relativ gut ein, irgendwo zwischen der konservativen Faktor-2-Schätzung, was immer nie schlecht ist, irgendwas verdoppelt sich, bis zur Faktor-5-Schätzung. Die Faktor-5-Schätzung ist tatsächlich richtig. Also wir erwarten, dass in den nächsten 30 Jahren die Menge an Wasserstoff, die benötigt wird, um sozusagen auch die ganzen Klimaziele zu erreichen, die wir erreichen wollen, sich um einen Faktor 5 erhöhen muss. Das ist, wenn wir die Mengen gesehen haben an Wasserstoff, die wir derzeit herstellen, ein riesiger Sprung über 30 Jahre. Das ist technisch auf einer globalen Skala nicht einfach. Was wir hier sehen, ist auch genau diese Abschätzung. Also wie entwickelt sich der Bedarf an Wasserstoff global gesehen von 2020, also ungefähr wo wir jetzt sind, bis 2050? Und was sind die Quellen? Wo soll dieser Wasserstoff herkommen? Dann sieht man ganz klar zum einen hier, was ich vorhin gesagt habe, im Moment wird Wasserstoff einfach nur aus fossilen Energieträgern hergestellt. Und man sieht, wenn wir hierher kommen, sehen wir zwei Hauptbestandteile, nämlich einmal, der Wasserstoff soll durch grünen elektrischen Strom in Blau hier produziert werden. Aber wir sehen auch, ein großer Teil dieses Wasserstoffs wird weiterhin aus fossilen Energieträgern hergestellt werden müssen. Allerdings mit diesen Kohlenstoff- oder CO2-Speicher- oder Weiterverwendungsmöglichkeiten. Das ist das, was mit CCUS gemeint ist. Das ist Englisch Carbon Capture, Utilization and Storage. Sprich, wir werden es nicht allein mit elektrischer Energie schaffen, die Menge an Wasserstoff zu erzeugen, die wir brauchen werden, sondern das wird hier einen großen Beitrag noch aus fossilen Energieträgern geben müssen. Das ist nicht schön, aber das ist leider so. Gut, und natürlich das Deutlichste, was man sieht, ist dieser sprunghafte Anstieg. Das ist, wie ich es gesagt habe, auf der globalen Skala wirklich eine sehr große Anstrengung. Okay, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist die Frage, was für eine Konsequenz hat das denn eigentlich dann für unseren Energiemix? Sprich, wir wollen uns jetzt anschauen, wie ist unser Energiemix global derzeit aufgestellt und wie erwartet man dann, dass es in 2050 ausschaut? Und da sieht man sehr schön, hier sind wir jetzt, hellblau, dunkelblau und dieses Türkis, das sind alles fossile Energieträger, da sind wir bei knapp 80%. Dann kommt ein bisschen was an Erneuerbaren obendrauf, Elektrizität und dann noch irgendwelche Fernwärme hier oben. Der große Unterschied, den man jetzt sieht, ist, dass in diesem Energiemix in 2050 zum einen Elektrizität wieder eine viel größere Rolle spielt, ungefähr 50%, wenn man es aufrundet, und unser Wasserstoff eine wesentlich kleinere Rolle als das, was wir hier sehen, an Elektrizität, aber trotzdem einen ungefähr 10%igen Beitrag zu dieser Gesamtenergie leisten kann. Das sieht jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ernüchternd aus, aber Herr Fleck hat das vorhin schon angedeutet. Wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir nicht mehr eine Lösung für ein riesiges globales Problem haben werden. Und die Lösung wird nicht mehr einfach sein, wir verbrennen noch mehr Erdöl oder noch mehr Erdgas, sondern es muss lokalere Lösungen, es muss einen differenzierteren Energiemix geben. Und ich glaube, das ist das, was man an dieser Prognose sehen kann. Was wir auch wieder sehen können, wir kommen auch in 2050 noch nicht ganz ohne fossile Energieträger aus. Auch das ist was, was man auf dem Schirm haben sollte. Jetzt wollen wir uns tatsächlich ein bisschen der Frage widmen, wie komme ich denn jetzt an diesen Wasserstoff dran? Wie wollen wir diese Wasserelektrolyse umsetzen? Und das will ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir machen das anhand dieses Diagramms. Das ist auch tatsächlich das Chemischste, was ich Ihnen heute Abend zeige. Ich glaube, ich habe nur diese eine Reaktionsgleichung, deswegen keine Sorge. Wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Wasserelektrolyse ist echt simpel. Ich habe mir vorhin hier noch die Batterie geklaut. Vielen Dank an denjenigen, der sie vergessen hat. Das ist eine ganz klassische, wie Sie alle kennen, 9-Volt-Block-Batterie. Wer Wasserelektrolyse daheim machen will, kauft sich so eine Batterie oder findet eine, nimmt ein Glas Wasser, haut einen Esslöffel Kochsalz rein und schmeißt die Batterie rein. Kann jeder machen, ist echt kein schwieriger Versuch. Und Sie werden sehen, an den beiden Polen werden Gasbläschen aufsteigen. So ähnlich, wie das jetzt hier gemalt ist, weil im Endeffekt ist das hier nichts anderes als so eine Batterie, natürlich auf einem größeren Maßstab. was an diesen Elektroden passiert, beziehungsweise was jetzt in dem Fall die Energiequelle leistet, ist, sie pumpt im Endeffekt Elektronen, also elektrische Ladungsträger, von der einen Seite auf die andere Seite. Und dieses Pumpen kostet Energie, dafür brauchen wir die Elektrizität. Was es uns erlaubt, ist, an einer der beiden Elektroden, die nennen wir die Anode, dort können wir aus dem Wasser den Wasserstoff freisetzen, so wie das jetzt hier hingemalt ist. O2 blubbert da raus. Die Elektronen werden von der rechten Seite auf die linke Seite, von der Anode zur sogenannten Kathode gepumpt, und an der Kathode machen wir die Gegenreaktion. Dort können wir Wasser nehmen und aus dem Wasser den Wasserstoff freisetzen. Das heißt, wir nehmen Wasser, H2O, und setzen auf der einen Seite den Sauerstoff selektiv frei und auf der anderen Seite den Wasserstoff. So, und damit kommen wir hier an unseren schönen grünen Energieträger, solange diese Elektrizität irgendwie nachhaltig generiert wurde. Jetzt könnte man sagen, naja, brauche ich den Sauerstoff da drüben? Den brauchen Sie technisch gesprochen natürlich nicht. Wir haben knapp 21% Sauerstoff in der Erdatmosphäre, und ob Sie da jetzt noch ein bisschen mehr freisetzen oder nicht, interessiert niemand. Aber diese Reaktion kann halt nur ablaufen, wenn ich aus dem Wasser wirklich die beiden Elemente generiere. Sauerstoff und Wasserstoff. Der Sauerstoff ist in dem Fall dann ein Abfallprodukt, wenn Sie so möchten. Aber wir müssen ihn herstellen. Gut, das sind die beiden Reaktionen. Ich habe es jetzt hier mal hingeschrieben. Das Wichtige ist eben, ich setze auf der einen Seite Sauerstoff frei, auf der anderen Seite den Wasserstoff. So, das Ganze, kann das mal ganz kurz rumgeben, für die es interessiert. Hier ist ein kleiner Wasserelektrolyseur, das, über die zwei Schläuche pumpe ich mein Wasser rein, beziehungsweise kann, je nachdem, was jetzt das für Schläuche sind, kann dann die Gase hier rausholen. In der Mitte sitzt sozusagen die Elektrolysezelle, und hier, werden Sie dann sehen, sind zwei Stromanschlüsse, da kann ich eine Batterie dranhängen. Das heißt, das kann man auf einer sehr kleinen Skala sehr schön anschaulich zeigen. Ich lasse das jetzt einfach mal hier rumgehen. Es läuft nicht, es hängt kein Strom dran, also keine Sorge. Das Ganze, wenn man die Welt mit Wasserstoff versorgen will, kann man es natürlich nicht mit den Dingern da machen. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Sondern man braucht großtechnische Lösungen. Das ist jetzt ein Beispiel für so die neueste Generation an industriellen Wasserelektrolysieren. Sie sehen, das ist jetzt, der arbeitet unter alkalischen Bedingungen, also bei pH-Werten größer als 7, das ist jetzt aber nur eine technische Frage, hat eine Leistung von ungefähr 200 Megawatt, das ist schon relativ beachtlich, hat einen Durchmesser von knapp 2 Metern und eine Länge von ungefähr 10 Metern. Und das Ganze wird dann in eine Anlage eingebaut, so wie Sie das hier sehen können. Und die Wasserstofferzeugung, Sie sehen es, ich habe es hier hingeschrieben, ist ungefähr 1100 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde in einem so einen Elektrolyseur. Wenn Sie so eine Anlage hinstellen, dann stellen Sie normalerweise nicht einen von den Elektrolyseuren hin, sondern irgendwie so 10 bis 20. Das sind Bilder von, ich glaube, 2020 mittlerweile. Sie sehen, nur so als kleine Randbemerkung, wo diese Forschung sich großteils abspielt. Das ist kein Zufall, dass hier einmal eine Firma aus Norwegen steht und hier bei dem Anlagenbau auch eine Firma aus Norwegen. Norwegen hat einen riesigen Überschuss an grünem Strom, mit dem es nicht weiß, was sie damit anfangen sollen. Und das ist natürlich eine super Lösung dafür. Das heißt, immer dann, wo man Überschussstrom loswerden will, ist Wasserelektrolyse echt eine sinnvolle Variante. Die modernsten Systeme, tatsächlich muss man jetzt auch dazu sagen, werden, oder die größten Systeme, modern ist eine andere Baustelle, kommen mittlerweile aus China und sind jetzt mittlerweile in einem Leistungsbereich von irgendwo 400 bis 500 Megawatt. Also das sind richtig große, großtechnische Anlagen, mit denen große Mengen Wasserstoff erzeugt werden können. Was wir uns jetzt als nächstes angucken wollen, ist, was sind denn die Herausforderungen? Warum machen wir das nicht schon lange großtechnisch, wenn, wie gesagt, es so einfach ist, wie eine Batterie in ein Glas Wasser reinschmeißen? Es ist eben nicht ganz so einfach. Zum einen muss man sich nochmal die Reaktion vor Augen halten, was man machen will. Man will zwei Elektroden in Wasser reinhalten und an diesen Elektroden Gase freisetzen. Sauerstoff und Wasserstoff, beides gasförmige Stoffe. Sie wollen natürlich so viel Wasserstoff wie nur möglich pro Zeiteinheit herstellen, weil das sind alles kommerzielle Operationen. Das heißt, das ist das, was Sie am Ende verkaufen können. Je mehr Wasserstoff Sie pro Zeiteinheit rauskriegen, desto mehr Geld. So. Jetzt sehen Sie so ein gewisses Problem, wenn Sie sich so eine Elektrode angucken, an der ein Gas freigesetzt wird. Sie sehen nämlich, an dieser Elektrode bilden sich haufenweise Gasbläschen. Je höher ich meine Stromstärke drehe, desto mehr Gasbläschen bilden sich dort natürlich. Und das ist ein Problem, weil ich kann natürlich nur dort Wasser elektrolysieren, wo das Wasser an die Elektrode drankommt. Wenn meine Elektrode voll besetzt ist mit Gasblasen, kriege ich ein echtes Problem. Dann laufe ich in ein Limit rein, was mein System eigentlich leisten kann. Und das ist tatsächlich eines der großtechnischen Probleme. Da hängen noch weitere Probleme dran, die ich Ihnen gleich zeige. ich bin Chemiker, deswegen gönne ich mir jetzt eine Minute, wo ich Ihnen was Lustiges erzähle aus der Chemie. Sie können an den Elektroden unterscheiden, was für ein Gas sich da bildet. Sie sehen das nämlich super. Sauerstoff hat eine viel höhere Anhaftung an Elektrodenoberflächen als Wasserstoff. Der Wasserstoff blubbert Ihnen immer als ganz kleine Bläschen runter, Champagner ähnlich. Der Sauerstoff, Sie sehen das, der will überhaupt nicht weg. Der ist tatsächlich auch die größere, problematischere Seite. Der bleibt wirklich an den Elektrodenoberflächen als große Gasblasen kleben. Und das ist wirklich großtechnisch ein großes Problem. Nicht nur erzeugen wir Gase an diesen Oberflächen, sondern wir erzeugen auch reaktive Gase. Das wissen Sie ja auch alle. Sauerstoff ist ein Reaktivgas. Wasserstoff, habe ich Ihnen erzählt, in Mischung mit Sauerstoff ist explosiv. Das heißt, Ihre Elektrodenoberfläche muss das erstmal abkönnen. Und viele Elektrodenoberflächen können das tatsächlich nicht so gut ab. Das heißt, wir werden das auch gleich nochmal sehen. Eine der wichtigen Forschungsaspekte ist A, ich brauche Elektroden, die, diese Wasserelektrolyse effizient machen. Und ich erkläre gleich, was ich mit effizient meine. Und B, die müssen robust sein. Die sollen nicht nur einen Tag laufen und die sollen auch nicht mal eine Woche laufen, wie sie das bei uns im Labor tun, bevor sie die Grätsche machen. Die sollen im Prinzip jahrelang laufen, bevor sie die Elektroden tauschen müssen. Weil jedes Mal, wenn Sie das Ding abschalten und auseinanderbauen müssen, kostet Sie das viel Geld, klar. Ich habe jetzt hier ein Diagramm rausgesucht, wo ich Ihnen Folgendes zeigen will. Ich will nochmal veranschaulichen, wo dieses Problem mit diesen Gasblasen auf der Oberfläche sind. Was wir uns da angucken, ist Folgendes. Wie viel meiner Oberfläche der Elektrode ist belegt mit Gasblasen? Also wie viel Prozent der Oberfläche ist belegt mit Gasblasen? Das Ganze, nur um es ein bisschen schwieriger zu machen, eine logarithmische Skala, die geht von 1 über 10 bis 100. Also das ist keine lineare Skala. Und aufgetragen auf der X-Achse hier unten habe ich die Stromdichte. Sprich, wie viel Strom drücke ich pro Quadratmeter von meiner Elektrode durch die Elektrodenoberfläche durch. Je höher die Stromdichte, desto mehr von meinem Wasserstoff kann ich herstellen pro Zeiteinheit. Ich habe das, Sie sehen das didaktisch ganz toll, farbig markiert. Hier wollen wir hin, Stromdichten von irgendwie 1000 Ampere pro Quadratmeter. Das ist sehr viel. Wer sich an seinen Sicherungskasten daheim erinnert, der Sicherungskasten fliegt bei 16 Ampere raus. Oder die Sicherung. Hoffentlich fliegt der Sicherungskasten nicht raus. Gut, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber das sind extrem hohe Stromdichten, die wir da erzeugen. Das beansprucht alle Materialien in dem System sehr stark. Und man sieht das Problem, je höher ich mit dieser Stromdichte gehe in den Bereich, wo ich eigentlich hin will, desto mehr Oberflächenbelegung mit meinen Gasblasen kriege ich. Genau aus dem Grund, den ich erklärt habe, weil wir einfach mehr von den Gasen pro Zeiteinheit erzeugen. Wir kriegen die Gasblasen gar nicht schnell genug weg. Und das ist wirklich ein großes Problem, was die Materialstabilität angeht. Je mehr ich mit meinen Systemen in den Bereich fahre, wo ich eigentlich industriell hin möchte, desto schwieriger wird es eigentlich, die Mengen an Gas umzusetzen, weil ich einfach diese Problematik mit der Oberflächenbelegung kriege. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den man im Hinterkopf behalten muss, wir kontrollieren im Endeffekt über die angelegte Spannung, also wie viel Volt lege ich jetzt zwischen den beiden Elektroden an. Damit kontrollieren Sie, wie effizient Ihr Prozess ist. Um Wasser zu spalten, brauchen Sie eine bestimmte Spannung. Sind unter Normalbedingungen 1,2 Volt ungefähr. Alles, was Sie über diesen 1,2 Volt aufdrehen, geht im Prinzip Ihnen als Wärme verloren. Das heißt, je höher Sie Ihre Spannung drehen, damit Sie eine möglichst gute Wasserstoffentwicklung pro Zeit kriegen, desto weniger effizient ist Ihr Prozess, weil Sie umso mehr Wärme in das System reinpumpen, was Ihnen nicht als Wasserstoff hinten rauskommt. Das heißt, die Effizienz von solchen Elektrolysen hängt ganz sehr stark davon ab, wie gut Ihre Elektrode jetzt geeignet ist, um die jeweiligen Reaktionen, also die Sauerstoffentwicklung oder die Wasserstoffentwicklung, zu erlauben. Und das ist natürlich ein großes Problem industriell und ein großes Forschungsthema für uns, weil wir können diese Oberflächenelektroden natürlich mit sogenannten Katalysatoren beschichten. Katalysatoren sind Stoffe, die dafür sorgen, dass eine chemische Reaktion möglichst effizient durchläuft. Diese Katalysatoren können, zumindest die modernsten Katalysatoren, können diese Prozesse sehr, sehr effizient durchführen, sind aber so ein bisschen empfindlich. Das heißt, die haben genau diese Problematik, die ich Ihnen beschrieben habe. Wenn wir die unter technischen Bedingungen einsetzen, dann machen auch die sehr, sehr schnell die Grätsche. Und das ist im Moment so das Spannungsfeld, in dem sich diese Forschung entwickelt. Die Katalysatoren dürfen nicht teuer sein, die müssen robust sein, die müssen leicht skalierbar sein, sprich ich muss die in großen Maßstäben herstellen können. Das bringt nichts, wenn ich so ein Krümelchen im Labor herstelle, was dann super funktioniert. Ich muss das irgendwie industriell skalieren können. Und die müssen bei Stromdichten arbeiten, die wenn ich unserem Sicherheitsverantwortlichen sage, dass ich eine Anlage in dem Bereich in unserem Gebäude betreiben will, wird er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Gut, also das ist tatsächlich eine extrem große wissenschaftliche und auch technische Herausforderung, wie man so ein System sinnvoll umsetzen kann. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, was passiert jetzt mit so einer Elektrode, wenn ich mit der so eine Wasserspaltungsreaktion durchführe. Das ist jetzt eine Elektronenmikroskopieaufnahme von einer ganz einfachen Elektrode. Das ist jetzt ein Stück Nickelmetall vor der Reaktion. Jetzt lässt man diese Reaktion ein ganz klein wenig laufen und dann sehen Sie, was mit diesem Nickelmetall passiert. Sieht halt nicht mehr aus wie vorher. Hat an der Oberfläche viele Löcher. Teile des Nickels sind jetzt ins Wasser reingesprüht worden, weil einfach hier durch diese sehr großen Stromstärken an der Oberfläche eine im Endeffekt teilweise Zersetzung des Metalls passiert. Und ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Das ist jetzt keine Nickelelektrode. Diejenigen mit einem chemischen Auge sehen, das ist ein Stück Kupfer. Die haben wir heute für eine gute Stunde in unsere Elektrolysezelle reingehangen und dann können Sie sehr schön sehen, welcher Teil davon, also ich gebe es rum, Sie sehen es jetzt nicht, der obere Teil hat sich deutlich von diesem schönen kupferfarbenen weg verfärbt, der war jetzt eine Stunde drin gehangen und da ist die Oberfläche zu sicherlich 20-30% schon extrem korrodiert. Man sieht es an der Schwarzfärbung. Ist nicht giftig, ist nur ein Stück Metall, ich gebe es rum. Das Ding würde sicherlich vielleicht noch einen Tag laufen und dann wäre es zum Großteil weg. Das wird keine Woche und schon gar keinen Monat oder kein Jahr durchlaufen. Nur um Ihnen einfach mal zu zeigen, dass dieses Problem nicht ganz einfach zu adressieren ist. Was lernen wir jetzt daraus? Naja, wir müssen Wege finden und das betrifft gar nicht sozusagen allein die Chemie, sondern das ist wirklich eine Frage, die alle Wissenschaften betrifft, die sich mit Materialien auseinandersetzen, wie wir von der atomaren Skala, vom Verständnis, warum passieren jetzt diese großen strukturellen Änderungen während der Elektrolyse, bis zur technischen Umsetzung, wie kann ich so irgendwas in einen Reaktor einbauen, wo ich irgendwie kubikmeterweise Wasserstoff am Ende des Tages rauskriegen will, wie kann ich das alles zusammenführen? Und das ist eben kein einfaches Problem und deswegen ist das Problem auch bisher noch nicht wirklich gelöst. So. Jetzt springen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema, nämlich Wasserstoff hat ein großes Problem. Wenn Sie mit jemandem darüber reden, dass Sie Wasserstoff als Energieträger herstellen wollen, werden die es wissen, sofort sagen, ja, wie speichern wir denn diesen Wasserstoff? Wasserstoff ist ein Gas. Wenn Sie es kaufen, wie gesagt, kriegen Sie es in der Gasflasche. Aber Wasserstoff hat ein großes Problem im Vergleich mit flüssigen Energieträgern, nämlich dass die sogenannte volumetrische Energiedichte, also die Energiedichte, wie viel Energie kriege ich pro Liter meines Stoffs gespeichert, ist viel geringer für Wasserstoff als für die ganz klassischen konventionellen fossilen Energieträger. Das sieht man sehr schön in diesem Diagramm. Auch da habe ich es wieder farbig eingezeichnet. Hier haben wir aufgetragen einmal die sogenannte gravimetrische Energiedichte. Gravimetrisch heißt, wie viel Energie steckt in einem Kilogramm von meinem Stoff drin. Da ist Wasserstoff unschlagbar gut, weil Wasserstoff wiegt extrem wenig. Das ist ein ganz kleines Molekül. Deswegen ist Wasserstoff hier ganz weit außen. Das heißt, wenn Sie möglichst wenig Gewicht wollen, sind Sie mit Wasserstoff gut dran. Wenn Sie aber wie beispielsweise in einem Auto nicht hinten dran einen Tankwagen fahren haben wollen, sondern nur einen Tank haben wollen, dann brauchen Sie volumetrische Energiedichte möglichst hoch. Und da sieht man, da ist Wasserstoff, egal in welcher Form, ob das jetzt flüssiger Wasserstoff ist, ob das komprimierter Wasserstoff ist, ob das weniger komprimierter Wasserstoff ist, ist echt schlecht. Hier oben sehen Sie Diesel, ganz oben JP8 ist Flugzeugtreibstoff, ganz normales Benzin. Die haben alle viel, viel höhere sogenannte volumetrischen Energiedichten. Und deswegen kommen wir halt mit einem 40 oder 50 Liter Tank relativ weit. Das würde mit Wasserstoff so nicht funktionieren. Gut, sollte man also auf dem Kopf haben. Und für diejenigen, die sich mit den Einheiten nochmal auseinandersetzen wollen, ich habe das mal als angehender Rhein-Hesse umgewandelt. Ein Megajoule ist ungefähr 250 Kilokalorien und das entspricht ungefähr einem halbwegs vernünftigen Spundekäse, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt nur ganz schnell im Durchlauf. Was machen wir jetzt mit dem Wasserstoff? Wie können wir da rangehen mit der Speicherung? Die Möglichkeiten sind im Prinzip zwei, ganz grob. Nämlich einmal, wir können das physisch oder wir können das irgendwie chemisch probieren anzugehen. Physisch heißt komprimieren, kühlen oder eine Mischung von beidem. Alle drei nicht ideal, weil wir eben immer noch nicht zu diesen hohen volumetrischen Energiedichten kriegen. Chemisch gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die Sie machen können. Eins greife ich mal ganz kurz raus, hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Wir können überlegen, den Wasserstoff nicht in seiner elementaren Form als H2-Molekül zu nutzen, sondern irgendwie gebunden an irgendwas, was besser handhabbar ist. Beispielsweise Ammoniak, NH3 wäre zum Beispiel so ein Klassiker. Oder irgendein Stoff, der halt sehr, sehr reich an Wasserstoff ist, aber sich leichter speichern oder leichter transportieren lässt. Und unabhängig davon, Sie sehen, es gibt hier noch eine ganze Reihe an Dingen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber es gibt eine ganze Vielfalt an Untersuchungsmethoden, wo wir uns derzeit chemische Wege angucken, wie wir Wasserstoff irgendwie speichern können. Sei es jetzt, indem wir es in irgendwelche schwammartigen, porösen Strukturen aufnehmen oder auch so ein Klassiker, man kann Wasserstoff tatsächlich in Metalle reinsaugen, wenn Sie das so möchten. Man bildet dann sogenannte Metallhydride und da ist im Moment extrem viel Bewegung in dem Feld und wo die Reise hingeht, ist da tatsächlich noch nicht so ganz klar. Drei Folien, dann haben wir es schon geschafft. Was ich jetzt noch ganz wichtig finde, ist eine Abschätzung, und zwar die ist jetzt völlig, die ist A, nicht von mir und B, ohne jegliche Wasserstoff- oder Anti-Wasserstoff-Ideologie hintendran. Wo kann Wasserstoff in Zukunft sinnvoll eingesetzt werden? Da haben sich Leute sehr viel Gedanken gemacht und sie haben das an diesem schönen Energiediagramm, das wir ja alle kennen, von Kühlschränken etc., aufgezogen. Es gibt Bereiche, für die Wasserstoff wirtschaftlich vollkommener Unsinn ist. Das ist das, was sich hier unten abspielt. Das sind kleine Autos, Motorräder, irgend sowas. Auch in der Stadt fahrende Busse, U-Bahn, sehen Sie, da gibt es bessere Lösungen. In vielen Fällen sind es tatsächlich Batterien, muss man ganz einfach so sagen. Es gibt aber auch Bereiche, wo der Wasserstoff nicht ersetzbar sein wird. Das sehen Sie da oben, das ist das mit dem A, B, bei C wird es diskutiert. Ich habe das mal ganz grob probiert rauszuziehen. A, die chemische Industrie braucht Wasserstoff. Ohne Wasserstoff wird die chemische Industrie nicht laufen. Das ist vollkommen klar, das wissen wir alle. Die Schwerindustrie braucht große Energiemengen. Die Schwerindustrie braucht auch Prozesse, in denen sie sehr hohe Temperaturen realisieren kann. Auch da werden wir Wasserstoff brauchen. Langstreckentransport, egal ob das Schiffe oder Flugzeuge sind, da wird es eine Lösung geben mit großer Sicherheit, die irgendwie an Wasserstoff dranhängt, weil auch das nicht mit Batterien funktionieren wird. Und die Stromerzeugung, also Speicherung von Wasserstoff und dann Erzeugung von Strom, wenn der Strom gebraucht wird, auch da wird Wasserstoff eine Rolle spielen. Das Ganze ist ein globales Problem und das Ganze braucht eine globale Lösung. Und ich finde dieses Diagramm extrem spannend. Was man da sieht, ist, wie können wir zu einer CO2-Neutralität kommen, und zwar in zwei Szenarien gerechnet. Die grüne Kurve ist ein Szenario, in dem die Weltgemeinschaft zusammenarbeitet, in dem wir probieren, globale Lösungen zu finden, die natürlich vor Ort irgendwie anders ausschauen können, aber es muss sozusagen ein globales Verständnis da sein, dass wir dieses Problem angehen müssen. Und diese, ich weiß gar nicht, wie ich die Farbe nennen soll, nennen wir es mal irgendwie Ocker, das ist die Kurve, wie wir unsere CO2-Freisetzung runterfahren, wenn die Zusammenarbeit nicht funktionieren wird. Und das Problem ist, die Kurve brauche ich, glaube ich, nicht diskutieren. Jeder kann sehen, was das Problem ist. Wir werden noch lange, lange, lange CO2 in die Erdatmosphäre pumpen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir dieses Problem gemeinsam angehen. Wie kann man das gemeinsam angehen für die Wasserstofffrage? Dazu will ich zwei Sachen zeigen, nämlich einmal, wir können unseren grünen Strom, den wir für die Elektrolyse brauchen, über Solarenergie herstellen oder wir können es über Windenergie machen. Das sind die zwei Hauptquellen, wie es gehen kann. Und zwar bei der Solarenergie gilt die Regel, wir möchten da in den Bereich möglichst viel Sonne pro Oberflächeneinheit. Und dann sieht man relativ klar, wo sich sowas abspielen kann. Und man sieht auch, dass es bei uns nur so halb gut funktionieren wird. Und das ist noch sehr optimistisch ausgedrückt. Also es ist ganz klar, Deutschland wird nie ein riesiges Wasserstofferzeugungsland sein. Wenn wir uns Wind anschauen, sieht die Sache A ein bisschen anders aus und B wollen wir auch nicht in den Bereich, weil Windräder in dem Bereich abgeschaltet werden, weil sie sich so schnell gar nicht drehen können, sondern wir wollen eher in den Bereich. Und dann sieht man, da ist die Verteilung doch nochmal sehr, sehr anders als das, was wir gerade bei der Sonneneinstrahlung gesehen haben. Wenn man jetzt diese Daten zusammenführt und sich überlegt, wir projizieren das jetzt auf die Erde nochmal drauf und überlegen uns, welche Länder können jetzt sozusagen Wasserstoff exportieren, welche Länder wollen Wasserstoff importieren, dann kriegt man eine Karte raus, die ich jetzt im Detail nicht diskutieren will, aber ich möchte nur mal so zwei, drei Beispiele rausgreifen. In diesem schönen Violettton sieht man dargestellt, das sind Länder, bei denen prognostiziert wird, dass die sehr große Mengen Wasserstoff erzeugen und auch exportieren können. Also man sieht hier USA, Kanada, Australien. Ja, ich glaube, die Russland-Diskussion mache ich jetzt nicht auf. Aber man sieht auch, Europa wird dann nie dazugehören, mit der Ausnahme hier oben von Skandinavien möglicherweise. Wie gesagt, Deutschland hat ein Problem. Wir haben weder die Wassermenge eigentlich, die man dafür benötigt. Was wir hätten, wäre die Infrastruktur. Das heißt, für die Nutzung von Wasserstoff ist Deutschland und Europa hervorragend ausgestellt, aber für die Herstellung von Wasserstoff nicht. Sprich, ich denke, was man aus dieser Karte ableiten kann, ist, dass es große Verschiebungen in ich nenne es jetzt mal, Machtgefüge geben wird im Vergleich zu dem, was wir derzeit sehen, was unsere Energieinfrastruktur, unsere Energieversorgung aufstellt. Ob das gut oder schlecht sein wird, ist wieder eine ganz andere Baustelle. Das wage ich nicht einzuschätzen. Ich denke, was wir gesehen haben, und damit komme ich auch zum Ende meines Vortrags, ist A, dass grüner Wasserstoff ein sehr, sehr wichtiger und auch nachhaltiger Energieträger sein kann, wenn wir ihn aus Wasser herstellen, das ist natürlich ganz klar, dass es große Herausforderungen gibt, wie man sowas skalieren und in die industrielle Nutzung bringen kann. Und ich möchte den Punkt aufgreifen, den ich ganz am Anfang nochmal gesagt habe. Wasserstoff wird nicht die komplette Lösung des Problems sein. Es wird ein Beitrag dazu sein, aber es gibt noch genügend andere Baustellen, an denen wir auch arbeiten müssen. Gut, das bringt mich zum Ende. Ein ganz herzlicher Dank an mein Team, die mir erlauben, mich auf so Veranstaltungen hier rumzudrücken und nicht im Labor zu stehen. Ihnen ganz herzlichen Dank, euch für die Einladung, Ihnen allen fürs Kommen und Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Der Mainzer Chemiker Carsten Streeb und sein Vortrag Wasserstoff als Ausweg aus der Klimakrise, eine Perspektive aus der Chemie. Nach dem Vortrag hatten die Menschen im Auditorium die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen. Eine Person wollte wissen, woher sollte denn überhaupt das Wasser stammen für diese Wasserstoffproduktion?
Das Problem ist, im Idealfall soll das Wasser natürlich kein Trinkwasser sein und schon gar nicht Trinkwasser aus irgendwelchen Regionen, wo Trinkwassermangelware ist. Was großtechnisch tatsächlich kein Problem ist, ist Meerwasser zu nehmen und was man normalerweise machen würde, großtechnisch ist es Meerwasser zu entsalzen. Das geht mit relativ wenig Energieaufwand. Ich habe dem letzten Mal einen Bericht gelesen, dass sozusagen der Mehraufwand in Energie gerechnet ungefähr 0,2% der Gesamtenergie ist, die man braucht für eine Wasserelektrolyse. Das heißt, man kann Meerwasser nehmen, was jetzt wirklich zur Genüge da ist, kann das entsalzen und kann damit dann in eine Wasserelektrolyse reingehen. Das hängt natürlich wieder an dieser Weltkarte, die ich gezeigt habe. Das funktioniert natürlich nur dort, wo man Meerwasser nicht über tausende Kilometer transportieren und pumpen muss, um es dann an die Elektrolyseure zu bringen. Das heißt, man braucht Länder mit großen Küstenzugängen.
Jemand anderes fragte nochmal nach dieser Problematik, dass die Gase, wir haben es ja gehört im Vortrag, dass die Gase an der Elektrode hängen bleiben. Ließen sich diese Gasbläschen nicht vielleicht abschütteln durch Vibration?
Genau, also das ist einer der logischen Lösungsansätze, dass man beispielsweise durch Ultraschall probiert, die Bläschen kontinuierlich wegzuklopfen. Und das funktioniert tatsächlich auch zum Teil. Das Problem ist, wenn man bei sehr, sehr hohen Stromstärken arbeitet, also sehr viel Wasserstoff pro Zeiteinheit freisetzt, dann der Wasserstoff bildet sich an der Elektrode. Das heißt, für einen gewissen Zeitraum sitzt der sowieso da. Man sieht, wenn man sozusagen die Elektrolyseure in einem Ultraschallbad betreibt, dann funktioniert das tatsächlich besser und effizienter, als wenn man ohne das laufen lässt. Das Problem ist, A, man hat natürlich zusätzliche Energiekosten und B, man setzt ein technisches System einem Ultraschall aus. Das ist, was die Robustheit für das System angeht, auch nicht unbedingt ideal. Aber man untersucht tatsächlich gerade, wie man sowas technisch realisieren könnte, dass die Elektroden im Endeffekt ein bisschen vibrieren und, wenn man so möchte, die Gasblasen abschütteln. Das ist ein derzeitiger Forschungsansatz.
Und noch eine Nachfrage. Welches Material könnte denn beständig genug sein für Elektroden, die diesen Prozess der Elektrolyse dauerhaft aushalten?
Vielleicht eine Sekunde historisch zurückgehen. Die ersten Materialien, die man sich angeschaut hat, waren hochreaktive Katalysatoren. Das sind aber ganz klassisch Edelmetalle. Also Platin auf der Wasserstoffseite und so ganz typisch Ruthenium oder Iridium auf der Sauerstoffentwicklungsseite. Ruthenium und Iridium, für die, die das nicht unbedingt kennen, ist das, was man sich als russischer Oligarch kauft, wenn man kein Interesse mehr an Platin hat. Also die kosten unheimlich viel Geld, die kann man großtechnisch nicht einsetzen. Und deswegen schaut man sich eben im Moment an, was für Katalyse oder was für Katalysatoren kann man entwickeln aus häufig auf der Erde vorkommenden Elementen. Eisen, Kupfer, Nickel, also Dinge, die wirklich sozusagen großtechnisch auch zur Verfügung stünden. Aber wie gesagt, die Elektrode, wo auch immer sie gerade rumwandert, das ist jetzt eine Kupferelektrode, die kostet nicht besonders viel Geld, aber die ist nicht stabil. Also man kriegt dann eben genau diese Balance, die man in den Griff kriegen muss zwischen Kosten und Effektivität auf der einen Seite und Stabilität auf der anderen Seite. Und das ist nicht ganz einfach hinzukriegen.
Also es gibt da noch einiges zu tun und zu beforschen. Und ich hoffe, euch hat dieser Vortrag auch so gut gefallen wie mir. Vielleicht habt ihr als neugierige Zeitgenossen auch Lust, euch mal eingehender mit der da niederliegenden deutschen Wirtschaft zu befassen. Auch da geht's ja oft um günstige Energie und insofern auch um Klimafragen. Der Ökonom Lars Feld bearbeitet auch solche Aspekte in seinem Vortrag. Vor allen Dingen aber analysiert er die Misere der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.
Die Industrie ist im Sinkflug begriffen. Das hat viel damit zu tun, dass die Menschen im Land verunsichert sind. Sie sind stark verunsichert und sorgen dann dafür, dass weniger konsumiert wird. Sie sorgen dafür, dass ihre Ersparnisse wachsen, legen ihr Geld zurück und warten erst mal ab. Im Grunde, wenn die Arbeitskosten im internationalen Vergleich zu hoch sind und man etwas tun wollte, müsste man an die Arbeitsmarktregulierung ran. Das Problem sind die Regeln, die Komplexität der Regeln.
Ihr hört's hier vielleicht schon, Feld setzt auf Deregulierung. Und wie der ehemalige Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, den er beraten hat, auf das Einhalten der Schuldenbremse. Wir verlinken auf diesen Hörsaal in den Shownotes oder ihr sucht ihn euch gern raus aus der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Katja Weber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.